Willkommen zu Folge 4 von Nicht noch ein Politik-Podcast. Wir haben in den letzten Folgen über die Klimakrise gesprochen, über Gefahren von rechts, über soziale Netzwerke. Und heute geht es weiter mit einem ganz grundlegenden sozialen, einem wichtigen politischen Thema. Es geht weiter mit Arm und Reich. Und da habe ich mir eine Expertin eingeladen, Martina Linatas. Hallo Martina.
Hallo.
Hey, ich dachte, wenn wir uns treffen, um über soziale Ungleichheit, über ökonomische Anspannungen und Arm und Reich zu sprechen, dann wäre es ja naheliegend, wenn wir dabei vielleicht ein bisschen Champagner trinken. Und ja, also
na klar, was
eben. Martina dachte in der Vorbereitung, dass das sei ein Scherz natürlich, aber hat gerade die echte Flasche gesehen beim Reinkommen in den Raum. Also ja, ist jetzt vielleicht nicht der teuerste, den man kaufen kann auf dem Markt. Ne? Aber
sieht man mal, wie schlecht mein Ironiedetektor funktioniert.
Ja, wir sind
Der ist voll angeschlagen. Ich dachte, das ist echt ein Scherz. Okay, nee. Ich stoße mich gleich an. Mal gucken, wie locker meine Zunge wird.
Eben. Also wir sind ein sehr, sehr bodenständiger Podcast, aber deswegen ist das hier ein, glaube ich, doch ganz okayer Tropfen. So, jetzt bleibt es hier.
So.
Aber wie kommt's? Warum Champagner?
Naja, als das Symbol für Reichtum schlechthin, ne? Als das Bronzengut vielleicht auch, ne? Das begehrte.
Ja, nächstes Mal führen wir das Gespräch dann auf einer Yacht oder im Privatjet.
Ja, genau, das nächste Mal dann mit Kaviar, Yacht, keine Ahnung, alles. Dies, das. Oder natürlich dann Armutstourismus, ne? Dann natürlich im Slum oder so, oder keine Ahnung, nein, Quatsch. So. Okay,
na dann.
Wir sind. Ja, cheers.
Cheers. Wohl. Gut, also jegliche Versprecher, ne, wissen wir, worauf wir das zu schieben haben.
Richtig, wir haben jetzt eine Ausrede, nicht nur unter der Woche mittags zu trinken. Also Leute, gründet einen Podcast, falls ihr einen Grund haben wollt, für einen Anschickern schon mittags, dann ist das eine gute Idee. Also, aber jetzt wird's total ernst, natürlich auch. Nee, im Ernst. Ich freue mich, dass du hier bist. Du bist Expertin über soziale Ungleichheit, ökonomische Ungleichheit, das ganze Drumherum, die Schere zwischen Arm und Reich. Hast auch über dieses Thema promoviert, beschäftigst dich mit Fragen des Geldes, mit Fragen der Chancengleichheit und so weiter. Vielleicht vorweg, wie wird man denn Ungleichheitsforscherin? Wie ist das denn bei dir zustande gekommen, dass das dein Thema wurde?
Boah, das ging früh los. Und zwar habe ich nach dem Abi eine Weile in einem Waisenhaus gearbeitet in Chile, also in Lateinamerika, und das dann auch im Anschluss bereist und einfach festgestellt, wie krass die Ungleichheit dort vor Ort ist. Es ging eigentlich schon damit los, dass ich vor allem immer wieder auch Deutsche in Chile angetroffen habe. Und dann fiel mir irgendwann auf, warte mal, wie viele ChilenInnen kenne ich denn in Deutschland? So, und das war der Startschuss für die Entscheidung für Politikwissenschaft, das dann zu studieren, weil vorher sollte es was anderes werden. Ich habe das damals noch gar nicht so als Ungleichheit tatsächlich als Begriff vor Augen gehabt. Das kam dann mit den Jahren. Und auch erst so zum Masterstudium war das dann für mich immer so, okay, wo ist eigentlich da die Wurzel, an die wir ansetzen müssen, wenn es um Themen der Gerechtigkeit auch allgemein geht. Und dann hat sich das so langsam herauskristallisiert. Ne? Piketty hat damals Kapital im 21. Jahrhundert geschrieben. Mhm. Auf einen Schlag gab es ziemlich geile Literatur zu dem Thema. Und ich habe aber festgestellt, wie unfassbar verschieden auch die Ansätze dann auch waren, ob das jetzt dann Piketty war oder Branko Milanovic oder Anthony Atkinson und so weiter und so fort. Und habe dann irgendwie erstmal versuchen wollen zu verstehen, warum die eigentlich so unterschiedlich sind, was genau die sich angucken. Also es hat sich so ein neues, großes, wichtiges Feld aufgetan, wo noch viel Arbeit reingesteckt werden sollte. Und habe ich mich damit reingesetzt.
Sehr gut. Und es tangiert ja auch viele, nicht nur politische, sondern auch ethische Themen eigentlich auch. Ne? Wer verdient was, auch in einem moralischen Sinne oder überhaupt, wie moralisch und unmoralisch ist Geld, ist Vermögen, was man hat oder eben was man nicht hat auch. Oder Gerechtigkeit, gerade eben auch ein ganz fundamentaler Begriff, den wir alle so im Bauchgefühl haben. Aber es ist relativ schwer, so mit dem Finger was Gerechtigkeit wirklich bedeutet, finde ich immer, oder auch philosophiehistorisch ist es total interessant, darüber zu reden und so, aber es ist gar nicht so ganz einfach. Aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Ungerechtigkeitsdetektor, schon so als normale Menschen, als Nichtwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, aber eben auch die wissenschaftliche Erforschung der Ungerechtigkeit und der Ungleichheit sollte nicht hinten anstehen. Vielleicht, wo wir gerade so von Konsum sprechen und Kapitalismus und so, falls du es sagen willst, eine persönliche Frage, was ist das Teuerste gewesen, was du dir in letzter Zeit gekauft hast? Ich kann es auch gleich sagen, ich kann es zuerst sagen, wenn du kurz überlegen willst.
Das Teuerste, was ich mir gekauft habe?
Ja, oder exklusiv?
Meine Renovierung. Ja. Ich war im Baumarkt und ich liebe den Baumarkt, das ist so wie der größte Spielplatz für mich überhaupt. Ansonsten, ich habe ein sehr teures Geschenk bekommen.
Oh, schön. Besser. Ja. Noch besser.
Genau, aber so wirklich eine Anschaffung, die mehr als vierstellig wäre. Ich persönlich für mich selbst habe ich, glaube ich, einfach noch nicht getätigt. Ich besitze kein Auto und keine Immobilie oder sonst irgendwas.
Ja.
Aber ich habe von meinem Papa zum Doktor ein Klaviergeschenk gekriegt.
Yeah.
Und das ist gut was wert. So, das ist das Teuerste, was ich persönlich besitze.
Ja. Sehr schön. Also das Geschenk bekommen ist noch besser als kaufen. Bei mir, ich kann es tatsächlich sagen, ich ziehe um. Wir führen dieses Gespräch hier quasi zwischen Kisten, aber mit Champagner. Und die wichtigen Dinge sind da und griffbereit. Und ich ziehe mit einer Freundin zusammen und wir haben uns eine Küche gekauft. Und tatsächlich, also auch jetzt so mit Abbezahlung und so, das wird so richtig weggeknechtet, über Jahre halt so monatlich abgestottert. Aber ja, was so eine anständige Küche kostet, da war ich auch ein bisschen tatsächlich überrascht. Und das war das Teuerste. Also ja, Küche und wahrscheinlich auch eine Küche, die sich auch nicht jeder leisten kann, beziehungsweise wir zahlen es ganz klein ab, damit es irgendwie passt.
Mhm.
Ja, da sind wir schon bei den ganz wichtigen Themen. Wer kann sich was leisten und warum? Wem steht was zu? Oder wie finanziert unsere Gesellschaft auch Güter? Oder wie regelt sie den Zugriff auf solches? Du hast auch in deiner Arbeit, du betreibst eine Seite, ungleichheit.info, ich frage mal ganz doof, was ist denn ungleichheit.info? Was, wenn du jetzt sagst, du stellst dich irgendwo vor, oder ich habe eine Homepage, ich habe eine Seite, eine Initiative, wie erklärst du, was du da machst, was ihr da macht?
Es ist eine Wissensplattform, die über verschiedene Kanäle funktioniert. Also klar, wir haben auch ganz klassisch eine Webseite, die ist insofern wichtig, weil sie als eine Art Archiv fungiert. Also wenn man sagt, so, ich habe Bock, mich mit Ungleichheit zu befassen, aber eventuell habe ich ja nicht so die Zeit oder die Kappas, Bücher zu wälzen, dann kann man bei uns auf die Webseite gehen, man kriegt die wichtigsten Begriffe leicht verständlich erklärt. Das ist das eigentliche, ursprüngliche Anliegen von ungleichheit.info. Mhm. Das vertreten wir auf der Webseite, das vertreten wir auf X, vormals Twitter und auch auf Instagram. Und weil ich einfach festgestellt habe, tatsächlich, als ich angefangen habe, mich mit Ungleichheit zu befassen wissenschaftlich, dass ich ständig über meine eigene Wortwahl gestolpert bin, weil ich ständig irgendwelche Begriffe benutzt habe, die man ja nicht kennt, wenn man nicht die Studien dazu liest, wenn man das entsprechend nicht dazu dann studiert hat und so weiter. Mhm. Dachte ich so, warte mal, wenn Ungleichheit eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, und das verstehe ich so, und deswegen ist es ja auch ein eigenständiges Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen, ja? Sustainable Development Goal Number 10, Reducing Inequality. So, aber gleichzeitig können wir noch nicht mal darüber reden, weil es einfach außerhalb vom akademischen Elfenbeinturm gar keinen Raum dafür gibt, weil wir aber auch aus Akademia es bislang nicht geschafft haben, diese Übersetzungsarbeit halt auch wirklich zu bekommen. Da war so der Gedanke, okay, dann wie wäre es mit, wenn wir das mal ändern so. Und das heißt, der Anspruch ist, dass auch eine 16-Jährige das versteht, dass auch meine Großmutter das versteht, wenn sie das möchte, dass man das also lesen kann und sich schlau machen kann zum Thema Ungleichheit, und zwar schon gut aufgearbeitet, entlang der verschiedenen Achsen der Ungleichheit, ne? Weil es ja nicht die eine gibt, es gibt ja viele Facetten, viele Formen, das unterscheiden wir auch, aber wenn man dann zum Beispiel sagt, so, mich interessiert vor allem zum Beispiel Vermögensungleichheit oder aber Gender, Gender Studies ist eher das so, oder Fragen von Klima, dann kann man auf ungleichheit.info gehen. Oder man kann uns auch auf Instagram und X folgen, und da ist es im Gegensatz zur Webseite eher so tagesaktuell, ne? Also was kommen jeden Tag für Zeitungsartikel, für neue Studien zu dem Thema raus und so. Da bin ich schon ganz schön nerdig unterwegs. Also ich liebe es auch, diese ganzen Studien zu durchforsten und zu lesen und zusammenzufassen und dann eben halt auch so aufzuzeigen, okay, dazu gibt's dieses und jenes und so weiter.
Genau. Ja, sehr gut. Ich war auch heute erst natürlich in der Vorbereitung und letzten Tage noch bei euch auf der Seite. Und ich finde, ihr macht genau das, was du jetzt gerade als Anspruch formulierst, auch sehr gut. Also die Wissenschaftskommunikation, auch gerade Bildung ist ja auch ein immaterielles Gut eigentlich auch, oder ein Kapital, was man hat oder nicht hat. Und wenn wir dann so herum Elfenbeinturm und keiner versteht's, so, dann ist das ja irgendwie auch niemandem geholfen. Und ich finde, wie gesagt, das ganz gut aufgebaut.
Darf ich noch dazu ergänzen, weil das funktioniert auch deswegen so klasse, weil wir eben auch viel mit Grafiken arbeiten. Ne? Mhm. Also wir haben eine Infografikdesignerin, das ist bei uns die Luzi, die einfach die Beste ihres Faches ist und die schafft es eben halt. Du siehst ein Bild, du siehst eine Torte und auf diesem einen ganz großen Stück sitzt dann wirklich nur ein Dude und es ist halt in der Regel ein Mann. Ja. Ist einfach so statistisch gesehen. Und auf diesem ganzen Rest müssen dann irgendwie die restlichen 99 gucken, wie sie ihren Platz dann da finden und nicht von den Rändern gedrückt werden. So. Und das ist das, was halt auch wichtig ist. Also Ungleichheit ist einfach so gigantisch groß, gerade wenn es um Vermögen geht, dass wir ganz häufig das Problem haben, uns überhaupt das vorzustellen. Ja? Also wie grotesk eigentlich die Ungleichheit in Deutschland ist. Und mit den Grafiken schaffen wir, würde ich meinen, aber das schon auf jeden Fall auch ein Schritt gehen wir in diese Richtung von, man kriegt das plastisch, man kriegt das auch wirklich, ja. Ne? So, man kriegt eine gute Idee dazu.
Finde ich auch. Eine Grafik, die bei mir hängen geblieben ist, ist die von den Menschen, die sich an den Händen fassen, bis Portugal.
Ja. Ne?
Und dann, ich weiß nicht, wo der Ausgangspunkt war, in Deutschland auf jeden Fall.
Genau.
Und dann kann man sich, eine Menschenkette von hier bis Portugal und die besitzen dann so viel wie der eine Superreiche am Ende. Oder wie
ja.
Was, ja, das ist die Pointe, oder? Genau, das war's, ne?
Ja, das ist halt irre. Also man muss halt, ich habe auch letztens mit einer Freundin gesprochen, die hat eine Doku gemacht und mich gefragt, sag mal, wie kriege ich eigentlich Vermögensungleichheit dargestellt? Und ich meinte auch, du brauchst eine weitere Dimension. Entweder du redest von Zeit, also wie lange bräuchte es, bis man, wenn man ein Durchschnittseinkommen erzielt, bis man das und das bekommt, oder du brauchst die Dimension Distanz. Ja?
Mhm.
Und deswegen halt so die Menschenkette von Berlin bis nach Lissabon. Oder eben, dass man, das eine Beispiel, das ich dann immer wieder gerne anbringe, das geklaut ist von Markus Grabka, aber ich bin Pole, ich darf das. Der sagt ja zum Beispiel auch so, wenn man sich eben einen Zentimeter vorstellt, die würden 50.000 Euro entsprechen und dann hast du ein DIN A4-Blatt. Also du hast ein DIN A4-Blatt vor dir auf dem Tisch irgendwie ausgelegt und du könntest halt 99% aller Deutschen irgendwie da abtragen und sagen so, ja gut, wenn du ein Haus hast und gutes Einkommen erzielst, dann hast du ein Vermögen von, keine Ahnung, irgendwas zwischen 500.000 und 1 Million. Also in der Mitte des Blattes bist du. Als Millionär bereits bist du am oberen Rand des Blattes. Und wo sind aber die reichsten Deutschen? Ne?
Mhm.
Wenn 99% aller Deutschen abgetragen werden auf dem einen Blatt, dann sind die reichsten Deutschen mindestens 10 Kilometer über uns, wenn nicht sogar 20 Kilometer, weil wir wissen es ja nicht genau. Wir haben ja keine Vermögenssteuer, wir haben einfach keine Daten, um das zu erfassen, was halt echt ein Witz ist. So, aber eben halt so diese Dimension. Es ist ja selbst, wenn man dann das dann so sagt, das dauert ja immer noch einen Moment, bis man das dann auch wirklich begreift. So, wie bitte? 30 Zentimeter im Vergleich zu 20 Kilometer. Flugzeuge sind auf der Höhe von 10 Kilometern unterwegs.
Ja.
Ne? So, also da oben hängen die allerreichsten Deutschen ab. Das ist halt schon krass.
Das ist krass, ne? Auch schon mit diesen Vergleichen und mit diesen sehr auch bildlichen Darstellungen, dass es uns immer noch schwer fällt,
ja.
Das Ganze zu visualisieren, dass es immer noch irgendwie schwer ist. Ich habe was anderes in der Recherche für dieses Gespräch nochmal rausgefunden, beziehungsweise nochmal in Erinnerung gerufen bekommen, und zwar Zeit als Analogie. Und zwar, vielleicht kennst du das mit, also das Verhältnis von einem Millionär zu einem Milliardär ist auf Zeit, kennst du es bestimmt, auf Zeit hingesehen, 1 Million Sekunden sind 11,5 Tage her, also insgesamt an 11,5 Tage eben, wenn man 1 Million Sekunden summiert. Aber 1 Milliarde Sekunden sind über 31 Jahre. Fast
ja.
32 Jahre.
Mhm.
Also auch wenn man so, ne, wenn man so reich und reich ist auch nicht gleich. Ne?
Genau.
Also die einen sind halt, ne, und deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Terminologien. Welche präferierst du für diese Milliardäre und die Superreichen, Hyperreichen? Da kursieren ja auch ganz viele Terminologien. Da weiß man ja gar nicht, wie man über diese Leute reden soll. Also
ja.
Charmant, erstmal neutral jetzt, ne? Ob man überhaupt über sie reden soll und wie charmant, das ist, stehen auf einem anderen Blatt. Aber genau, hyperreich sagen manche, superreich.
Ich sag gerne überreich.
Überreich. Mhm.
Das ist ein Begriff, der geprägt wurde von Martin Schürz, der ist Ökonom an der österreichischen Nationalbank, als auch Psychoanalytiker. Und der hat dieses grandiose Buch geschrieben. Ich glaube, das kam 2019 raus. Das heißt auch Überreichtum.
Mhm.
Und es gibt so gerade in den Debatten eben, also, und das macht aber auch ganz deutlich, also ich kann dieses Buch wirklich jedem und jeder nur empfehlen, ans Herz legen, weil er wunderbar schreibt und aber auch sagt von Anfang an so, ich will jetzt hier gar nicht den Anspruch stellen, direkt irgendwie eine Definition klarzulegen. Ne?
Mhm.
Also zu sagen, ist man ab 20 Millionen oder ab 100 Millionen oder ist man ab Milliardär überreich? Aber definitiv sollten wir als Pendant zur Armut überhaupt eine Definition mal hinbekommen, wo wir definieren, was heißt eigentlich reich, sehr reich oder eben halt überreich, wenn es nämlich einfach auch tatsächlich ja so ist, dass ab einem gewissen Level Reichtum eben nicht nur bedeutet, ich kann mir noch mehr schöne Sachen kaufen, so, sondern ich habe halt politische Macht, ich höhle die Demokratie aus und als Milliardär bin ich auch in einem übergroßen Maße auch daran beteiligt und schuldig, dass wir die Klimakrise immer weiter befeuern.
Mhm.
Und in diesem Sinne auch dann Überreichtum, über ist eben halt etwas ist zu viel, wohingegen, wenn man von Superreichen spricht, ja, das klingt ja super.
Das klingt so. Mega, die Mega-Reichen.
Ja, die mega tollen Superreichen, genau, also einfach, dass man da als Gesellschaft vielleicht auch mal drüber nachdenkt, weil Armut kriegen wir definiert, ne, haben wir in Deutschland das relative Konzept, so 60% des Median, also des mittleren Einkommens, aber wenn du Leute wiederum fragst, so wer ist reich, dann kriegst du verschiedene Definitionen, je nachdem, welche Studie du dir anguckst. Und einige sprechen dann auch eher einfach von den oberen 1% oder den oberen 0,1%. So, aber wir definieren es halt nicht konkret. Und wenn du aber keine Definition hast, genau wie beim Phänomen Ungleichheit insgesamt, wenn du nicht ein Problem wirklich greifen kannst, nicht darüber sprechen kannst, ja, wie willst du es denn weiter problematisieren oder dafür dann auch überhaupt nach Lösungsansätzen suchen?
Guter Punkt. Dann fehlt auch die analytische Schärfe ja einfach, wenn man nicht genau weiß, welche Begriffe man verwendet, was man meint. Genau. Und du hast es schon angesprochen, Armut lässt sich einfacher definieren oder wird öfter definiert, auch in der Forschung oder auch in den Nachrichten, in den Medien.
60% ganz allgemein in der Politik.
Genau, allgemein in der Politik. Wir haben die relative Armut auch und die absolute Armut, also absolut in absolutem Geld, in Dollar, in wie viel Dollar man hat, wie viele Güter man kaufen kann und in relative Armut in der jeweiligen Gesellschaft, ne, als Zugriff auf Chancen, auf Güter, auf dergleichen. Ob man jetzt zum Beispiel, also klar, wer Deutschland Bürgergeld bezieht oder so, der ist nicht absolut arm, der hat vielleicht was zu essen, oder auf jeden Fall was zu essen, denke ich. Das ist schon wieder die Frage, was, ne, was man zu essen sich leisten kann, was nicht. Man hat einen Ort zum Schlafen und so, das eben schon. Man kriegt eine Wohnung bezahlt, eben bis zu einem bestimmten Grad und so weiter. Aber eben, ob man dann ins, weiß ich nicht, ins Kino kann oder ob man sich dann, weiß ich nicht, ein Schwimmbad-Ticket leisten kann oder so.
Ja, gesellschaftliche Teilhabe allgemein. Ne? Ja. Das ist eben halt das, woran das noch festgemacht wird. Aber auch zum Beispiel, das muss man sich mal vor Augen halten, dass 40% aller deutschen Haushalte überhaupt kein Vermögen, überhaupt keine Spartes haben. Ja. So, das heißt auch bei den Menschen, die armutsbetroffen sind, wenn denen die Schuhe im Winter kaputt gehen, schwierig. Weil die sich ja dann wirklich alles auch vom wahrsten Sinne des Wortes vom Mund absparen müssen. Mhm. Wenn dann eine Waschmaschine kaputt geht oder sonst irgendwas, schwierig. Ja. So, es gibt auch dieses wunderbare, es gibt ja so sanktionsfrei und auch dieses wunderbare Buch. Es braucht nicht viel, heißt das, glaube ich. Hat sich super, super schön gelesen. Und mit all diesen, aber auch einfach unmenschlichen und unwürdigen Beispielen eigentlich, wie Menschen drangsaliert werden, wenn sie schon armutsbetroffen sind. Hm. Das finde ich mega bitter.
Ja, ich hab's auch. Und ich kenne auch ganz viele Geschichten, wo dann eben Leute, wo dann, ja, oder anders formuliert, wie kommt es, dass unsere Gesellschaft teilweise, oder auch in der Politik hört man es ja manchmal raus, wenn man da so populistische Reden, Hashtag FDP, aber nicht nur, oder Söder gegen Bürgergeldbezieherinnen, gegen Geflüchtete oder so. Wie kommt es, dass wir, obwohl wir eine sichtbare und auch eine unsichtbare Armut in der Gesellschaft haben, dass es dennoch irgendwie nicht ganz verpönt ist, nach unten zu treten?
Super bitter und es ist auch niemals, wie man so schön sagt, unikausal. Also es gibt nicht nur diesen einen Faktor, der da dazu führt. Das wird wunderbar aufgezeigt und im Detail für alle, die es wirklich stark interessiert, in Triggerpunkte, unter anderem von Steffen Mauer, den ich auch sehr, sehr schätze, ein Kollege von der Humboldt-Uni, mit zwei weiteren Autoren. Und die machen eben diese, die haben das ja sehr, sehr im Detail auch analysiert und auch anhand einer repräsentativen Umfrage. Wenn man das jetzt runterbrechen will, auf was ist der entscheidende Faktor, dann sagen die, aber das sage ich auch auf Grundlage von zahlreichen Studien, sowohl in Deutschland als auch international, es ist vor allem dieses verfluchte Narrativ, jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm. Ja? Also es ist bei uns in Deutschland, jeder ist seines Glückes Schmied. In den USA ist es From Dishwasher to Millionaire. Mhm. Und das sind einfach diese neoliberalen Märchen, die es halt hingekriegt haben, dass wir die Verantwortung für die Position innerhalb der Gesellschaft, also auf dieser ökonomischen, dieser wirtschaftlichen Leiter, komplett individualisieren. Also es ist deine Verantwortung und es ist deine Leistung beziehungsweise ausbleibende Leistung, wenn du dich ja nur in, ich setze es in Anführungszeichen, in die soziale Hängematte legst, so, dann hast du es einfach nicht verdient, dass es dir besser geht. Und es suggeriert, und man möchte ja auch, das ist ein psychologischer Effekt, das haben ja auch schon in den 70er, 80er Jahren auch Studien erwiesen, dass Menschen ja auch gerne eben dieses Empowerment haben möchten. Also sie möchten auch das Gefühl haben, dass sie es ja auch selber schaffen können, wenn sie dann möchten. Und in Teilen stimmte diese Narration ja auch, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, Wir hatten ja auch Wirtschaftswunder in Deutschland. Ulrich Beck spricht da von einem Fahrstuhleffekt für die gesamte Bundesrepublik, weil es auf einen Schlag über Jahrzehnte hinweg der gesamten Gesellschaft in Deutschland besser ging und man tatsächlich auch dieses Aufstiegsversprechen einlösen konnte. Meinen Kindern soll es eines Tages besser gehen, ne? Egal ob Arbeiterkinder oder Akademikerkinder. Es ging darum, was man selber geleistet hat. Das war niemals eine reine, saubere Erzählung und insofern war sie schon damals eigentlich kritisch zu sehen, aber so, man hat es gespürt und gefühlt in der gesamten Gesellschaft. Und ich verstehe deswegen auch ganz häufig, wenn ich, und das passiert mir ja häufiger, dass ich dann auch in Diskussionen bin mit Menschen, die einen Ticken älter sind als ich und die sagen so, ich habe mir das alles selbst erarbeitet und man muss nur hart arbeiten und eure Generation, ihr seid alle so faul und wollt diese Work-Life-Balance haben. Und dann denke ich mir so, ja, warte mal, wo jetzt anfangen? Wenn du dir Statistiken anguckst, dann siehst du, dass es stimmt, dass unsere Elterngeneration tatsächlich noch diese sogenannte soziale Mobilität genossen hat.
Ja.
Dass es also nicht so stark darauf ankam, in welche Familie du hineingeboren wurdest. Es ging tatsächlich sehr viel stärker um deine eigene Leistung. Mhm. Wenn du dir aber Menschen anguckst unter 50 Jahren, dann siehst du, dass Deutschland, übrigens auf Platz 2 und auf Platz 1 ist die USA, mit die niedrigste soziale Mobilität in der gesamten Gruppe von Industrie- und Wirtschaftsnationen hat. Und das ist halt so krass, weil man denkt sich so, warte mal, okay, selbst wenn ich kritisch drauf bin, kann ich mir schon denken, dass es schon nicht so geil bestellt ist um unsere soziale Mobilität, aber auf Platz 2 hinter den USA so schlecht. Das heißt, wenn du in Deutschland arm geboren wirst, bleibst du arm. Und wenn du mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wirst, dann wirst du fortan mit diesem speisen. Das ist das, was uns die Studien zeigen. Und das ist sowohl in Anbetracht halt, wie wird sich dein Einkommen dann irgendwann mal gestalten, aber auch, wer schafft es überhaupt an die Universität? Und dann aber auch ganz, ganz wichtig, wer schafft es dann in die Spitzenposition in diesen ganzen Vorständen dann halt von den ganz, ganz großen Unternehmen? Und da gibt es in Deutschland leider sehr wenig Elitenforschung zu. Aber die, die es gibt, die macht auch ganz, ganz deutlich, da ist Michael Hartmann führend, macht ganz, ganz deutlich, dass diese Vorstellung so durch die soziale Öffnung des Bildungssystems können es alle plötzlich an die obere Spitze schaffen, so, nee, Pustekuchen, das stimmt halt einfach nicht. So, aber wenn du halt dran glaubst und wenn du vor allem dieses Narrativ hast, jeder seines Glückes Schmied und es geht nur um dich, was macht das automatisch mit dir? Es individualisiert halt komplett ein Problem, das strukturell gegeben ist. Ungleichheit ist nicht ein individuelles Versagen, sondern Ungleichheit ist eine politische, eine soziale, eine gesellschaftliche Frage tatsächlich. Und entsprechend kann man auch Hoffnung daraus schöpfen, wenn man sieht, so Ungleichheit ist strukturell bedingt, heißt das ja auch im logischen Umkehrschluss. Man kann ja auch strukturell was dagegen machen.
Ja, klar, ich musste gerade dann denken an das berühmte, eigentlich schon oft ironisierte Meme ist von wegen, ja Martina, wenn du aufhören würdest, Avocado-Toast zu essen, dann könntest du ja auch eine eigene Wohnung leisten oder hättest schon längst 2 Klaviere. Also auch dieses ganze Individualisieren oder eben, dass man diese Makroprobleme auf die Mikrostruktur herabbricht. Okay, ich bin da ganz bei dir. Andererseits dann die Frage, wie kommt das, dass hier Christian Lindner und Co. und die Wirtschaftsliberalen, wieso kommen die so gut weg mit dieser Erzählung, dass hier Leistung muss sich wieder lohnen, hören wir von allen besonders rechtskonservativen Parteien oder liberalen Parteien und wieso hat denn es linke Politik, die gerade auf diese Makroprobleme und auf die systemische Ungleichheit hinweist, wieso hat dies denn so schwer? Also wieso wählen denn die Leute nicht einfach links oder Umverteilung? Wieso wählen die Leute denn nicht Parteien, die wirklich sagen, hey ja, wir machen hier den Robin Hoods und wir nehmen es von den Reichen und wir geben ist den Arm und jetzt wird umverteilt und die auf den Tisch hauen und so. Gibt es jetzt auch nicht viele, aber man hört das schon vielleicht mal. Oder warum wäre eine Partei, die sowas sagt, nicht sofort automatisch im Bundestag mit einer riesigen Fraktion?
Das waren jetzt so viele Fragen auf einmal.
Sorry. Improvisieren.
Ja, ja. Let's go step by step. Ja, mal gucken. Okay, warum verfängt das? Erstens mal, wie gesagt, Menschen, also rein psychologischer Effekt, man möchte daran glauben.
Ja.
Du hast auch im Neoliberalismus, es ist ja ein allgemeines Phänomen, diese Individualisierung von strukturellen Phänomenen. Alles eben halt auf nur das eine dann zu schieben. Das ist super, super schwierig und muss unbedingt aufgebrochen werden. Das andere ist, wir haben ja auch noch gar nicht so lange die Debatten um Ungleichheit, würde ich meinen, als gesellschaftliche Debatten. Also du kannst nachzeichnen, dass das Thema jetzt gerade wieder so en vogue ist. Aber wenn du die Menschen fragst, dann haben sie immer noch nicht das Wissen darum, wo die sich eigentlich selber innerhalb der Gesellschaft beispielsweise dann auch befinden. Das ist total spannend. Es gibt diese eine Studie von der Uni Konstanz, die hat sich mal umgehört und geschaut so, wo glauben denn Menschen, wo sie sich eigentlich befinden, so innerhalb dieser ökonomischen Struktur. Und alle wollen Mitte sein.
Ja.
So, und das ist halt echt bitter, wenn du siehst, dass Menschen, die in Armut, armutsbetroffen sind, dass sie halt glauben, dass das schon irgendwie die Mitte dann auch eventuell abbildet. Aber, bestes Beispiel, Friedrich Merz mit einem geschätzten Vermögen von um die 12 Millionen Euro, weil er eben halt auch bei BlackRock gearbeitet hat eine ganze Weile und einiges aufbauen, auf die Seite packen konnte. Unter anderem hat er sich dann auch ein Privatjet zugelegt.
Ja.
Der glaubt aber auch, laut einem Interview, das er 2018, glaube ich, mit der Bild geführt hat, meinte er auch, ich glaube, ich bin obere Mittelschicht oder ich würde mich zur oberen Mittelschicht zählen, so ungefähr war sein Wortlaut.
Ja.
Das heißt, wenn du einerseits glaubst, dass es um deine eigene Leistung geht, wenn du andererseits glaubst, dass alle in der Mitte sind, dann entsteht ja auch überhaupt nicht der Druck, der überhaupt weitergereicht werden kann an die Politik, dass es ja vielleicht auch anders zugehen sollte, dass es zu einer Rückverteilung kommen sollte. Übrigens, Rückverteilung ist ein Begriff, den habe ich gelernt von einer Person, die armutsbetroffen ist. Und das fand ich, ich habe das so gefeiert. Ich war auf der Republika und hatte da so eine Podiumsdiskussion, wo es um Erbschaften ging, Erbschaften, Erbschaftssteuer und so weiter. Und dann kam danach eine Frau auf mich zu und vom Hashtag Ich bin armutsbetroffen, meinte zu mir so, du, fand ich alles super, aber kannst du bitte aufhören, von Umverteilung zu reden? Weil das nämlich immer so klingt, als würde dann eben, so wie du es gerade auch gesagt hast, ja, von oben was genommen und unten gegeben werden.
Ja.
Es sollte zu einer Rückverteilung im System kommen. Und ich habe mich kurz mit ihr unterhalten und ich fand das so schlau, weil sie auch mir klargemacht hat, so, wir haben ja auch dieses verzerrte Bild und auch das ist wieder neoliberal. The winner takes all. Es gibt eine Person an der Spitze, die hat es geschafft, jetzt irgendwie das Unternehmen hochzuziehen. Deswegen hat diese Person es ja auch verdient, enorm hohe Managergehälter dann zum Beispiel auch einzustreichen, wohingegen der Rest ja einfach nur repetitiven Kram macht und halt zusehen kann, wo sie mit ihrem Lohn bleiben. Ne? Also auch diese Narrative, die greifen ja alle ineinander. Deswegen, es ist so unfassbar wichtig, ich nenne das in meiner Doktorarbeit Repertoire an Narrativen, dass du quasi, weil Narrative einfach unfassbar wirkmächtig sind. Ne? Also wir Menschen erzählen einander Geschichten.
Ja.
Erzählende Affen von Samira El-Wassil und Friedemann Karik ist da ein grandioses Werk, zu was man sich echt reinziehen sollte. Mhm. Macht auch super viel Spaß, das zu lesen. So, und wir als erzählende Affen, so als Menschen, wir wollen eben halt auch an die Geschichten glauben. Damit wir aber einem Strauß, also diesem Repertoire an Narrativen glauben, müssen die in sich schlüssig sein. Das heißt, die müssen, so definiere ich das, auf denselben Werten, Normen und Werte, Normen und Ideen beruhen, diese Narrative. Wenn du dann so ein Bündel an verschiedenen Narrativen hast, die halt so sind, dann hast du dieses Repertoire und damit stärken die Narrative einander. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn dein Anliegen, wie es meins ist, zu sagen, können wir mal bitte jetzt den Neoliberalismus auf die Seite packen, weil klang ja schön und gut, hat aber nichts gebracht, hat uns eigentlich nur eine Misere jetzt hier beschert, nämlich zum Beispiel krasseste Klimakrise, krasseste Ungleichheit, funktioniert für genau niemanden, Trickle-Down-Economics ist einfach größter Quatsch. So, wir haben immer mehr Reich, wir haben immer mehr Arme, Demokratie wird tatsächlich immer weiter ausgehöhlt. Dann musst du diese ganzen Narrative eins nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen aufzeigen und demaskieren.
Ja.
Und aufzeigen, dass sie falsch sind. Und erst wenn dieses gesamte Repertoire an Narrativen entblößt wird als das ist ein Mythos, noch einer, dann können diese ganzen Narrative kippen und dann kann auch was Neues kommen. Wenn wir jetzt aber eben halt so diese neoliberalen Narrative haben mit Individualisierung, the winner takes all, es trickled down zum Rest der Gesellschaft, Menschen, die arm sind, die sind es einfach selbst verdient, weißt du, soziale Hängematte und so weiter und so fort.
Florida Rolf und alles.
Ja, und gleichzeitig reden wir auch nicht darüber, Moment, wie entsteht eigentlich Reichtum? Naja, indem die gesamte Gesellschaft anpackt. So, also das finde ich halt auch so wunderbar, wenn dann Marlene Engelhorn auch so sagt, so, ja geil, ich habe halt einen Ururgroßvater und der hat mir Millionen übertragen, aber war das doch seine Arbeiterschaft, die dieses Vermögen mit aufgebaut hat, aber es wird mir zuteil.
Ja.
Und auch, dass wir eben verstehen, dass es eben nicht da oben an der Spitze eine Person gibt, sondern dass wir auch überhaupt den Wohlstand, den wir erschaffen, als eine gesellschaftliche Aufgabe verstehen. Und deswegen halt auch sagen so, naja, das System ist halt so und so ausgelegt. Wir haben halt den Kapitalismus, kann man jetzt mögen oder nicht. Aber dann müssen wir halt dieser kapitalistischen Logik, die halt in dieser Akkumulation sich immer weiter zuspitzt, der eine demokratische Logik entgegensetzen. Und demokratische Logik im Sinne der Rückverteilung bedeutet immer Steuerpolitik.
Ja.
Aber, und jetzt kommt noch mal wieder halt, in passend in dieses Repertoire an Narrativen, Neoliberale bezeichnen Steuern halt als Raub. Steuern sind schlecht für Innovation, sind schlecht für Arbeitsplätze, du willst doch auch mehr am Ende des Monats haben, also willst du doch eigentlich keine Steuern zahlen, Steuern sind einfach schlecht. Ja. Und jahrzehntelang haben wir nicht darüber geredet, dass eigentlich Steuern das mächtigste und wirklich bedeutendste Instrument einer jeden Demokratie sind, die überhaupt uns als Wohlfahrtsstaat stark gemacht haben, die eben halt nicht nur dem dienen, dass man dann irgendwelche Programme finanzieren will, sondern eben halt auch, dass zum Beispiel Verhalten gelenkt wird, siehe Tabak- und Alkoholsteuer. Könnte man sich ja auch in puncto Klima überlegen.
Bevormundung, das ist doch alles Bevormundung.
Ja, Verbot und Verzicht, ey, komm. So,
ja, klar.
Sorry, aber wir fahren alle auch irgendwie auf der Straße und sind froh, dass wir die Straßenverkehrsordnung haben. So.
Absolut, absolut, absolut. Ja. Gerade über diese falsch verstandene Freiheit habe ich ja selber ein Buch geschrieben, weil mich das so geärgert hat gerade, dass diese Libertären, also Liberale eben auch, aber Libertäre insbesondere, dass die sich dann als Freiheitskämpfer und Verteidiger, genau, du sollst, Martina ist gerade mal dabei, uns nachzuschenken, die Gläser sind leer und die Stimmung wird hier hitzköpfig angesichts der Ungerechtigkeit, da kann man noch ein bisschen brause. Nee, auf jeden Fall Stephen King, der Horror-Bestseller-Autor, der ähnlich wie Frau Engelhorn auch schon vor Jahren, das war glaube ich 2012, mal was geschrieben hat, dass man ihn doch bitte oder alle eben Reichen mehr besteuern soll. Und er hat dafür ein sehr King-typisches Bild gewählt. Er meinte, dass die Überreichen in deiner Terminologie, dass sie lieber sich den eigenen Schritt mit Benzin übergießen und anzünden würden, als mehr Steuern zu zahlen. Also so schätzt er die Steuerbereitschaft von sich und Steuerzahlbereitschaft von sich und seinen Vermögensgenossinnen ein. Und da scheint auf jeden Fall die Selbstentschätzung ein bisschen besser zu funktionieren als bei Friedrich Merz, zum Beispiel dem Mittelstandsmillionär Friedrich Merz. Aber es stimmt, vielleicht dieses verzerrte Selbstbild. Ich glaube, ganz viel hat auch mit diesem verzerrten Selbstbild zu tun, weil die wenigsten Leute dann sagen, ja, ich bin schweinereich und ganz, ganz mega privilegiert und die, ne, und warum sollen die anderen nicht Kuchen essen, so ungefähr? Und genauso wenig wie von der AfD, die wenigsten halt ja auch das so Begriffe wie rechtsradikal oder rechtsextrem oder eben gar im Fall von Björn Höcke. Björn Höcke schaut auch nicht in den Spiegel und sagt, guten Morgen, Herr Faschist oder so, ne, obwohl er eben die Faschismuskriterien, die politischen Faschismuskriterien ja 1:1 so sehr erfüllt, dass man ihn halt offiziell straffrei so nennen darf. Ne? Also
nennen wir Höcke auf jeden Fall Faschist.
Auf jeden Fall gerne und immer wieder und wie gesagt auch nicht als Beleidigung, sondern als
Tatsachenbeschreibung.
Als sachliche Expertise einfach.
Das bitte ist, ja.
Eben. Wir haben ja ganz viel schon gehabt und ich auch gute ist heute ist eine Lektüre-Empfehlungs-Podcast-Folge. Ich möchte dann mal empfehlen, ich lese gerade Warum Reichtum begrenzt werden muss.
Von Limitarismus.
Der Limitarismus von Ingrid Robbins.
Ja, sehr stark.
Ist cool. Ich bin noch nicht super weit, aber es gefällt mir ganz gut. Mhm. Eben auch eine Autorin, die sagt, naja gut, der Titel war jetzt schon da, dass Reichtum begrenzt werden muss und eine Philosophin, die auch verschiedene Argumente ins Feld führt, jenseits der Bestandsaufnahme, die wir hier oder du ja auch wundervoll machst, also sie legt den Finger in die Wunde und sagt, was das Problem ist, aber eben dann auch ein paar Vorschläge. Und sie schlägt vor, unter anderem 1 Million als moralische Obergrenze, so wo man so mit sich selbst vielleicht so bei dem moralischen Blick in den Spiegel vielleicht mal, oder auch vielleicht sogar funktional, ne, mit einem bescheidenen, also wenn man 1 Million auf der hohen Kante hat und vielleicht noch einen Job oder so, wo ein bisschen was reinkommt, wenn man jetzt die Millionen hat und man kriegt 0 Euro bis ins Lebensende, wird es vielleicht irgendwann, ist es vielleicht irgendwann alle, aber um 10 Millionen wiederum als politische Obergrenze, sagt sie. Ab 10 Millionen, also 1 Million sollte das sein, wo man mit sich selber sagt, okay, das darüber hinaus gebe ich weg. Aber eine gerechte Gesellschaft, sagt sie, würde auch ab 10 Millionen sagen, basta. Leute, ab 10 Millionen irgendwie, keine Ahnung, 100% Steuern oder so und du kannst nichts mehr einnehmen. Da gab es ja auch mal so einen ganz viralen Tweet von einem Herrn, der meinte, wie wäre es, wenn wir Milliardäre verbieten und dann sagen ab 999 Millionen von wegen, jetzt ist Schluss und dann kannst du nichts mehr einnehmen und dann benennen wir einen Hundepark nach dir und sagen, du hast den Kapitalismus gewonnen und so und das fand ich auch mega. Und Frau Robbins sagt, dass das noch zu faul sei, dass das noch zu großzügig sei und unambitioniert Milliardäre verbieten.
Ich habe das Buch noch nicht gelesen, steht bei mir ganz oben auf der Liste, aber es ist so, ja, ich muss erstmal oder ich möchte erst noch ein paar andere Sachen fertig gelesen bekommen. Aber ich habe ihre Aufsätze auch schon gelesen, ist jetzt allerdings eine Weile her und den Ansatz finde ich auch super stark. Also Limitarianism.
Wollen wir kurz anstoßen auf den Limitarismus nochmal?
Unbedingt. Also
ja, so, ja,
cheers. Finde ich super.
Wunderbar. Auf die Begrenzung. Santé. Ja,
genau, weil sie ja auch das aufmacht, eben so dieses, ich glaube, sie spricht davon, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ich muss jetzt gerade meine Erinnerung ein bisschen wühlen, dass man dann eben halt nicht nur dann davon spricht, es gibt Armut und dann gibt es eben halt noch diesen Bereich, das ist okay, sondern eben dann darüber und aus verschiedensten Gründen. Und da hatte sie, in dem Aufsatz, den ich damals gelesen hatte, hatte sie zum Beispiel eben halt so etwas auch angeführt, wie erstens gibt es sehr, sehr viele große Bereiche, die man finanzieren muss, siehe Klimakrise, sozial-ökologische Transformation, und aber eben auch, das fand ich besonders wichtig, diese Ausführung Demokratie.
Mhm,
so, ja. Ne? Ursprünglich galt es ja mal one man or one woman, one vote. Und mittlerweile sagen ja auch sehr viele, die sich mit der Thematik befassen, wir sind wieder in einer Herrschaft der Vermögenden, in der Plutokratie.
Ja.
Und das sieht man dann ja auch, wenn man dann, ich habe heute Morgen auch wieder was gelesen, wo dann einfach Leute total dafür gefeiert wurden, Multimilliardäre, dass sie jetzt so und so viele Millionen Euro gespendet haben. Und sind die nicht alle toll?
Charity!
Ja, aber diese Philanthropie, dass das ja auch eigentlich nur bedeutet, dass die Demokratie nochmal weiter ausgehöhlt wird und dass die Macht auch bei den Leuten bleibt. Und dann, was ich aber besonders spannend fand, das wurde, da ging es um die Mackenzie, die Ex-Frau von Jeff Bezos. Und dann war da angegeben, wie viel die jetzt gespendet hat. Ich glaube, es waren 400 Millionen im Verhältnis zu ihren 60 Milliarden. Da dachte ich mir am Ende so, warte mal, wenn wir eine Vermögensteuer hätten, dann wären da viel, viel größere Beträge, ja, die halt um die Ecke kämen. Und zwar nicht nur einmalig, sondern wirklich auf einer regulären Basis,
mhm,
wo dann auch nicht dann eben eine einzige Person alles an Macht auch bei sich behält, indem sie dann darüber befinden darf, sondern, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, demokratisch würde darüber bestimmt.
Mhm.
So. Das finde ich auf jeden Fall auch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Und es gibt ja zum Glück immer mehr Menschen, die sagen, ne, tax me now.
Ja.
Also auch vermögende Reiche, die sagen, besteuert uns endlich. Patriotic Millionaires, Millionaires for Humanity. Finde ich noch viel, viel stärker und besser als The Giving Pledge.
Das wollte ich gerade, das kenne ich, ja.
Ja, mhm, wo dann eben halt auch sehr reiche Menschen, überreiche Menschen sich dazu verpflichtet haben, viel zu spenden. Schön und gut, aber am Ende manifestiert ihr damit trotzdem nochmal eure Machtposition. Und entzieht dem Demos eben halt auch die Möglichkeit, ne? Also darüber zu befinden. So, und ich verstehe auch, und das kommt dann ja auch ganz häufig, ja, aber dann werden dann zum Beispiel Autobahnen gebaut, mit denen ich nicht fein bin, oder dann wird halt Krieg geführt, mit dem ich nicht fein bin. Also das ist
mit
ja
den auch Steuern jetzt.
Mit den Steuergeldern, mhm, halt so, ne?
Ja.
Aber gut, das muss man aushalten in einer Demokratie. So, was ich aber halt einfach total verrückt finde, ist eben dieses Ungleichgewicht, aber da können wir vielleicht auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ich wollte jetzt gar nicht ablenken hier von dem wunderbaren Limitarismus.
Nein, gar nicht. Ja, ich wollte das nur so als Gedanke ins Feld führen. Es klingt eben auch so, eben auch, da wären wir schon wieder, keine Ahnung, die Wirtschaftsliberalen würden auch sagen, bevormundend oder eben freiheitsfeindlich, ne, wenn ich nicht Milliardär werden kann, was ist das dann für eine Gesellschaft? Aber
ganz ja, häufig wird ja auch ins Feld geführt, es sei nicht gut für die Wirtschaft.
Mhm.
So, und das fand ich auch ganz spannend, das hat auch Thomas Piketty mal gesagt, also wenn man sich anschaut, wie die Milliardäre sich entwickelt haben, vor ein paar Jahrzehnten hatten wir noch nicht so viele davon, aber wir hatten höhere Wachstumsraten. Na, jetzt einmal dahingestellt, ob man höhere Wachstumsraten allgemein immer noch so als Indikator verwenden möchte für es geht uns allen gut und besser, aber inwiefern das jetzt einer Gesellschaft hilft, dass dann da Leute bereits zig Milliarden, 100 Milliarden, 200 Milliarden haben. Ja. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte über, ich glaube, jetzt 15 Menschen, die mehr als 100 Milliarden haben. Das sind 100 mal 1000 mal Millionen in der Hand von Individuen.
Ja.
So, und das, also es ist für mich einfach unbegreiflich.
Ja, gerade das Verhältnis Demokratie und Reichtum und wann es antidemokratisch wird, das ist total spannend. Und gerade ist jetzt neulich wieder was gedroppt, nämlich die reichsten Briten. Und da war Rishi Sunak zum Beispiel als britischer Premier, der vorher Investmentbanker war und der auch so irre viel Kohle hat. Ich glaube, keine Milliarde, aber so schon irgendwie 600 irgendwas, Millionen oder so, Pfund vielleicht sogar. Und der damit schon auf jeden Fall unter den 350 reichsten des Landes ist, so. Mhm. Und ähnlich reich wie der König wird hier, ist eine Schätzwerte, hast du schon gesagt. Ja. So ein Schätzwert ist ja total schwer. Die veröffentlichen ja selten so ihr Bankkonto oder tatsächlich wissen es die meisten vielleicht sogar selber gar nicht, weil das, man hat Aktiendepots, die gehen hoch und runter, ne, wenn man so viele hat, wahrscheinlich dann.
Um die Finanzen kümmern die sich ja auch selber nicht. Die haben ihre Family Offices.
Stimmt. Ja, wie kommt es so demokratiemäßig, dass wir, oder nicht wir, aber wahrscheinlich nicht wir beide, aber dass einige von uns so tierisch drauf abfahren, reiche Leute auch in Ämter auch zu wählen, oder denken wir an Trump. Denken wir an Trump in den USA, der eben, wo man ja auch nicht weiß, wie viel er wirklich hat, ne, das, der vielleicht auch nur so tut und sich ganz bestimmt aufplustert. Oder Berlusconi damals in Italien. Ne? Also ja. Wir haben auch in international in jedem Land offenbar eine Tendenz von Leuten, die sagen, ja, das ist ein Milliardär, oft ein Mann, meist ein Mann, eigentlich fast immer, richtig feiner Kerl. Deswegen will ich den im Amt sehen, einerseits. Oder meinst du, dass es alleine, dass die sich so viel Einfluss kaufen können? Und aber ich glaube, beides. Ne? Die können sich Einfluss kaufen und die haben irgendwie...
Es sind ganz viele verschiedene Faktoren. Auch dazu gibt es zahlreiche Studien, was eigentlich so die Effekte sind. Und das ist dann auch wieder von Land zu Land unterschiedlich. Also, und dann auch wiederum vom politischen System entsprechend dann zu politischem System unterschiedlich. Ne? Ganz häufig, das hast du ja dann auch in Frankreich gehabt mit Macron. Der war ja vorher, glaube ich, bei, was war das, Goldman Sachs oder so?
Kann sein, weiß nicht.
Mhm. Ich meine, dass er da gewesen ist. Du hast einfach sehr, sehr häufig auch Leute, die dann einfach sich irgendwann von der etablierten Politik abwenden,
ja,
und sagen, naja, also so fühle ich mich auf jeden Fall schon mal hart verarscht und werde nicht ernst genommen, werde nicht für voll genommen. Diese etablierten Parteien, die halten sowieso nicht, was sie versprechen. Die da oben wird das dann ganz häufig betitelt, genau. Und das ist ja auch beispielsweise in jüngerer Literatur, wenn du dir das anguckst, was dann so Studien versuchen, wie die versuchen auch das Erstarken der Rechten noch zu erklären. Um jetzt mal ein bisschen noch kurz abzurücken von so den Eliten, aber es ist halt auch häufig, es gibt einen gewissen Kern, geschätzt 7%, die dann auch wirklich einfach nur ein rechtsextremistisches Weltbild haben. So, aber bei ganz, ganz vielen sind es tatsächlich im Verhältnis zu anderen WählerInnen wirtschaftliche Sorgen.
Ja.
So. Und das ist halt schon krass, weil da merkst du so, ah, okay, gut, wenn das wirtschaftliche Sorgen sind, und es gibt Studien, die sowohl den Zusammenhang in diese Richtung interpretieren und sagen, es gibt da diesen kausalen Zusammenhang, also wirklich Ursache und Wirkung, wenn eben halt die Finanzpolitik immer restriktiver, immer, also wenn wir wirklich Austeritätspolitik haben, so, dann treibt das die Leute in die rechten Hände. Gleichzeitig gibt es auch Studien, die zeigen, dass wiederum, wenn investiert wird, dann auch die an Zuspruch verlieren. So, also das ist zumindest schon mal ein Effekt, den man beobachten kann. Man wendet sich ab. Und ich muss auch ehrlich sagen, so, wenn ich mir jetzt unsere Bundesregierung angucke, die ja besteht aus SPD, Grünen und FDP, so, das heißt, die Leute, keine Ahnung, warum jetzt genau die gewählt haben, da gibt es ja auch ganz verschiedene Erhebungen zu. Aber so generell denkst du dir halt so, okay, wir haben jetzt schon mal die Sozialdemokraten an der Macht und wir haben auch die Grünen an der Macht und dann haben wir noch die FDP so als kleinsten Partner und da wackelt der Schwanz mit dem Hund. Aber permanent, ja, oder ja, was ist los? So, wenn es halt um Finanzen geht. Und kann man sich jetzt einfach machen, kann man jetzt wirklich sagen und dann halt alles Christian Lindner in die Schuhe schieben, wo man bei dem ja auch nicht schwer überrascht wäre, weil ist halt FDP. Was erwartest du anderes, als dass die immer noch an Trickle-Down glauben? So, man liest deren Programme, man hört denen zu und da ist einfach jegliche Hoffnung verloren. Die wollen das nicht annehmen, was in der Wissenschaft herausgearbeitet wird, was wirklich den Zusammenhang bedeutet von Finanzpolitik, Erstarken der AfD, aber ja auch ab einem gewissen Level ist Ungleichheit schlecht für die Wirtschaft.
Das
sehen die ja auch nicht. I don't get it. Aber dann guckst du dir an, so, Moment mal, also Parteiprogramme von Grünen und SPD haben noch beide Vermögenssteuer da drin und Stärkung der Erbschaftssteuer da drin. Ja. Und dann wird das verkauft, als wäre, naja, um den Frieden zu behalten und zu wahren mit der FDP, weil wir die Koalition ja nicht aufbrechen wollen, machen wir das alles nicht. Und ich denke mir nur so, also irgendwie wollten wir ja zum Beispiel auch kein Sondervermögen haben für die Bundeswehr. Ne?
Ja.
Und irgendwie haben wir dann jetzt doch ein bisschen andere Herausforderungen. Und bei der Vermögenssteuer, das wäre gar keine neue Steuer, das wäre eine Wiedereinsetzung der Steuer. Bei der Erbschaftssteuer, das wäre auch nicht neu, sondern könnten wir mal bitte darüber reden, dass die größte aller Subventionen des Landes Deutschland nicht etwa für Kinder in Armut ist, zumindest nicht für marode Schulen, noch nicht einmal für die Bauern, sondern wirklich für die reichsten Erben des Landes. So. Und wenn die Politik so funktioniert und du wählst ja schon SPD und du wählst schon Grüne und du kriegst am Ende trotzdem wieder nur den gleichen neoliberalen, die gleiche neoliberale Finanzpolitik wie zuvor, dann gehst du doch auch immer weniger zur Wahl. Und das ist auch etwas, was wirklich erhoben wurde, wie viele Menschen und vor allem aus welchen Einkommensschichten, wer geht dann zur Wahl? Und die Menschen, die einkommensschwächer sind, gehen immer seltener zur Wahl. Das heißt, wir haben auch eine Verschiebung, dass die Leute einfach nicht repräsentiert werden, sich nicht repräsentiert fühlen, auch nicht wählen gehen. So, und das eröffnet dann eben halt und das stärkt in einem unproportionellen Maße dann eben halt auch Konservative, wie zum Beispiel CDU, aber auch wie die AfD. Ja. Das ist so ein wichtiger, krasser Effekt. Und es ist ja auch wenn wir in unserer kleinen linken Bubble irgendwie uns ja freuen, dass wir ja diese ganzen Studien kennen und meinen, das alles verstanden zu haben, so. Wie gesagt, es gibt ja auch diese Erhebungen, repräsentative Umfragen, die zeigen, dass ein Großteil der Deutschen beispielsweise immer noch an dieses Narrativ glaubt. Jeder ist seines Glückes Schmied.
Ja.
Und wenn du daran glaubst, und dann hörst du einem Lindner zu, dann hörst du einem Merz zu und die erzählen dir diese Geschichten, dann erkennst du das ja auch wieder, dann erkennst du das auch an und denkst, ah ja, so muss es laufen.
Ja.
Das, also es fehlt mir quasi, tatsächlich fehlt mir so eine integere Politik, die glaubwürdig dann auch ist und von links aufzeigt, so, es geht ja auch anders. Aber
ja,
das beobachte ich zumindest in Deutschland überhaupt nicht. Wir haben eine sehr schwache Linke, die auch noch total zersplittert ist, wo wir jetzt auch noch das Bündnis Sarah Wagenknecht haben und man ja auch nochmal eigentlich eine Folge für sich dann irgendwie auch machen könnte, so. Aber wir haben auch seit, ich sag mal so, bürgerlich Mitte links, haben wir einfach aktuell, sehe ich das nicht, diese glasklare Alternative zu der Art und Weise, wie Politik gemacht wurde vorher. Wenn dann ein Olaf Scholz sich hinstellt und sagt so, ja, wir brauchen einen Mindestlohn von 15 Euro, wo ich mir da denke, ja, ich habe gehört, du bist Kanzler, kannst du? Und das ist sowieso nur das Mindeste, was überhaupt ja auf EU-Ebene überhaupt durchgeführt werden müsste. So, warum nimmst du die Leute nicht noch mehr mit? Warum wollt ihr in der AfD das Wasser nicht abgraben? I don't get it. So, ihr könntet das machen. Wir haben so viele Studien, die immer mehr und immer weiter aufzeigen, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland krass ist. Im internationalen Vergleich sind wir eine der ungleichsten Demokratien in der Welt. Wir sehen, dass wir auch im internationalen Vergleich ein Niedrigsteuerland für Reiche sind. Und wir haben gleichzeitig gigantische Investitionsbedarfe, die es zu tätigen gilt in den kommenden Jahrzehnten. Aber wir klopfen nicht an die Tür und zitieren mal einfach die Reichen noch an die Kasse so, sondern wir machen einfach weiterhin alles auf Kosten wirklich der Mittelschicht, aber auch der Armutsbetroffenen ganz, ganz stark über die Mehrwertsteuer beispielsweise, anstatt zu sagen so, hey, wie wär's mal mit ein bisschen Gerechtigkeit im System?
Oh ja, das yeah, wollte ich gar nicht unterbrechen.
Auf all die Fragen.
Sehr schön, meine, so. Musik in meinen Ohren auf jeden Fall und das war auf jeden Fall sehr viel Gutes dabei. Und ich sehe es, okay, da muss ich vielleicht, bevor es hier so erscheint, als wäre alles nur Konsens und wir würden uns so gegenseitig nur high-fiven und alles gleich sehen, vielleicht ein bisschen so den Anwalt des Teufels spielen und sagen, also ein bisschen im Kleinen so gibt es ja schon Leistungsgesellschaft in dem Sinne, man kann ja schon ein bisschen, oder durch Bildung, durch Arbeit, man kann ja schon was in sein Leben, in seine Biografie, in seine Karriere investieren und hat zumindest ein bisschen in der Hand, wie weit man, wohin man kommt. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass es so undurchlässig ist und chancenungleich ist, oder?
Ich würde sagen, also um das mal so sauber aufzutrennen, ich würde sagen, Leistung ist eine notwendige Bedingung, aber nicht die hinreichende.
Ja.
Am Ende kommt es auch sehr stark darauf tatsächlich dann doch wieder an, in was für einem sozialen Umfeld du groß geworden bist, ob du, ich sag mal, man nennt es dann so schön, den Habitus dann auch mitgenommen hast, ja, was du für Netzwerke bekommst, so.
Ob man das Wort Narrativ kennt und so.
Zum Beispiel. Oder auch in meinem Fall, ne, meine Doktorarbeit war ja auch nur möglich, weil ich ultra privilegiert bin, was so meine Position anging. Ich habe ja die Wirtschaftselite interviewt und das konnte ich nur, weil ich bei Annalena Baerbock schon gearbeitet habe. Und in Mexiko konnte ich das nur, weil mein Onkel stellvertretender Finanzminister war. Also hätte mir irgendeiner von diesen Menschen ein Interview gegeben, wäre das eine oder andere nicht der Fall gewesen.
Ja.
So, definitiv. Also,
Ich nehme mich da auch nicht aus.
Und natürlich ist es wichtig, dass du hart und fleißig bist und anekdotische Evidenz bestätigt dann immer die Regel so. Aber dann guckst du dir die Statistiken an.
Viele sind fleißig,
ja. Und vor allem, wenn du dir anguckst, wer ist denn von Armut betroffen in Deutschland, dann sind das ja jetzt nicht die faulen Leute, die in der sozialen Hängematte liegen. Ich finde das so schrecklich, dass wir immer noch, dass diese Begriffe auch immer noch fallen und ich auch davon lese. Also auch in Studien auch wirklich dann diese Fragen gestellt werden, beziehungsweise diese Antworten auch gegeben werden. So, es hat sich einfach so hardcore etabliert. Wenn du dir aber Armutsbetroffene anguckst, dann ist, ich glaube, es sind ungefähr es waren über 65% aller armutsbetroffenen Menschen sind RentnerInnen und sind verflucht nochmal Kinder. So, oder wenn du dir anguckst, welcher Haushaltstypus ist am häufigsten von Armut betroffen, also sind es dann Familien mit ein, zwei Kindern oder eben Singles oder was auch immer, dann sind es vor allem Alleinerziehende. Ja. Alleinerziehende sind zu über 42% von Armut betroffen. So, noch mehr von Armut und Prekarität. Ja. Und in aller Regel sind alleinerziehende Frauen. Das heißt auch hier, das ist ein strukturelles Phänomen. So, also natürlich kommt es irgendwie darauf an, aber auch jetzt letztens kamen Zahlen raus bei einer Studie, wie viele Frauen vor allem im Rentenalter von Armut betroffen sind und nicht Männer. So, also auch da, wir sehen es ja die ganze Zeit, du kannst so lustig und leistungsvoll sein, wie du möchtest, aber wir haben einfach diese strukturellen Phänomene, über die wir viel zu wenig reden. Und wie gesagt, wenn man nicht erstmal versteht, was eigentlich die Probleme sind und wie strukturell auch Ungleichheit vorgegeben ist und man wälzt es dann immer noch das Einzelne ab, sehe ich das ultra problematisch. Und was ich auch total gefeiert habe, war auch bei Martin Schütz in dem Buch Überreichtum drinne, dass ja die Thematik Bildung echt ein wunderbares Ablenkungsstrategie, also ein wunderbares Ablenkungsinstrument ist. Das ist eine Strategie, die sich wirklich bewährt gemacht hat. Insofern, erstens, Bildung, du zielst am Ende bei Bildung sehr, sehr stark auf Einkommen ab. Die ganz große Ungleichheit ist aber bei Vermögen.
Ja.
Und das nicht bei dem Vermögen, das du dir selbst erarbeitest im Laufe deines Lebens, sondern das Vermögen, das du geerbt oder geschenkt bekommst. Das heißt, ich kann an eine noch so tolle Universität gehen. Wenn es am Ende darauf ankommt, was ich für ein Vermögen erbe, dann ist auch meine Bildung völlig egal. Das andere ist, auch Bildung wird sehr, sehr stark immer noch wirklich dann auch geprägt von deinem eigenen sozioökonomischen Hintergrund. Also sind meine Eltern Akademiker oder nicht?
Ja.
Dann siehst du halt eine extrem große Ungleichheit bei Kindern. Ist auch jetzt wieder vor wenigen Tagen nochmal eine neue Studie vom IFO-Institut rausgekommen, wie ungleich verteilt eigentlich die Bildungschancen sind. Und drittens ist Bildung auch einfach eine Verlagerung der Problematik im Jetzt in die Zukunft. So, weil klar können wir jetzt extrem viel Geld reinpacken in die Bildung und das sollten wir auch. Und ich will auf gar keinen Fall sagen, dass ich das Thema als unwichtig erachte. Au contraire. Aber es ist einfach so, dass wir aktuell extrem große Probleme haben. Ungleichheitsprobleme haben, Vermögensungleichheitsprobleme haben. Und da dann mit Bildung zu kommen, ist einfach halt so ein fauler Apfel.
Sehr gut. Und ich sehe es auch so und ich wollte auch hier zum Beispiel Aladdin El-Mafalani. Der ist richtig gut und der hat auch ein tolles Buch über genau das geschrieben, auch über den Fahrstuhleffekt zum Beispiel und so. Eben, wenn es allen besser geht und wenn für alle der Fahrstuhl hochgeht, dann relativ zueinander, wenn alle ein paar Stockwerke höher gehen, wie es ja nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war, dann ändert sich ja nicht der Abstand zwischen den Menschen, ne? Und die Ungleichheit, die da ist. Und ist erstmal gut, dass es allen besser geht und dass für alle das materielle Niveau und die Lebensqualität steigt, aber dann eben, ja, wenn es dann für alle gleich steigt, ist eben die Frage, was das, und Bildung eben als Ausrede vielleicht auch so ein bisschen, ne? Du musst nur noch einen Abschluss machen und noch hart arbeiten, so, schwierig.
Ja, und auch noch so ein Effekt, was ich auch festgestellt habe, ich habe ja, wie gesagt, auch die Wirtschaftselite interviewt und das kam auch immer wieder mal so vor, ja, da wo ich heute bin, das hätte ja jeder schaffen können. So, und dann hätte einfach jeder nur so fleißig sein müssen wie ich, weil ich habe mich ja total aufgeopfert und ich habe, seit ich denken kann, 16 Stunden am Tag gearbeitet und ich sitze diesem Kerl gegenüber und er ist mir sogar sympathisch, obwohl er so in so unfassbar vielen Punkten einfach diametral mir entgegengesetzt ist, so, aber ich verstehe auch irgendwo, wo sein Ehrgeiz herkommt und auch seine Ideen herkommen. Und ich denke mir nur so, ist gut, dass du daran glaubst, aber willst du denn, dass wirklich die gesamte Gesellschaft und erst einmal, sorry, aber wer macht Care-Arbeit nochmal, 16 Stunden am Tag arbeitet? Das ist wunderbar beschrieben in zwei weiteren Büchern der Meritokratie, The Tyranny of Merit and the Meritocracy Trap. Also das eine ist Daniel Markowitz und das andere, oh Gott, wie heißt er denn nochmal, der Philosoph aus Harvard? Michael Sandel.
Ja, ja.
Genau. Und die beschreiben halt auch so, dass eigentlich diese Narration von Leistungsgesellschaft durch die Bank weg VerliererInnen produziert.
Ja, das Gemeinwohl lässt sich so vielleicht nicht. Ich dachte gerade, dass das ja irgendwie auch Identitätspolitik ist. Man denkt bei Identitätspolitik immer so an Minderheitenpolitik oder sowas und an Teilhabe, aber eigentlich ist das ja Identitätspolitik für Reiche. Wenn die Reichen sagen, also diese auch Selbstverklärung und auch diese Selbstwirksamkeit und ich bin genau dort, wo ich bin, weil ich so fleißig bin und ich so klug bin und die extra Mile gegangen bin oder so, das ist dann ja eigentlich auch so vielleicht eine Behauptung, um auch den eigenen Status auch ethisch-moralisch zu legitimieren, vor allem selbst.
Vor allem selbst. Und was es aber eben halt auch macht tatsächlich, ist, es entsolidarisiert. So, das ist noch ein Aspekt, den ich total wichtig finde. Weil wenn du eben das, so wie du es gerade beschrieben hast, so ich bin wichtig und es kommt darauf an, was ich ja jetzt gerade mache und so weiter und so fort, dann guckst du dir auch andere Menschen an und denkst dir, und du bist armes betroffen, weil du das nicht getan hast.
Ja.
Und damit entziehe ich dir auch von mir moralisch auf dieser Ebene, möchte ich nicht, das halte ich es nicht für richtig oder gut, dass du jetzt auch noch irgendwie extra Leistungen erhältst, weil du hättest ja, wenn du wolltest. Aber ne, also schon wieder dieses individualisieren, aber wir haben es ja gerade beschrieben, meisten Armutsbetroffenen sind RentnerInnen, sind Kinder, sind Alleinerziehende. Tatsächlich ist die Anzahl von Menschen, die in Armut leben und auch nicht einem Job nachgehen, obwohl sie einem Job nachgehen könnten, also gerade als arbeitssuchend gemeldet sind, liegt bei, ich glaube, die letzten Zahlen waren so 823.000 Menschen oder so. Also ungefähr so viele Menschen, by the way, wie wir auch Rentiers in Deutschland haben. Mhm. Also Menschen, die allein vor dem Einkommen aus ihrem Vermögen leben können.
Hängematte,
genau. Von dem wird halt in aller Regel nicht gesprochen. Aber das obere 1% in Deutschland im Vergleich dazu so, ja, schwierig. Also ich finde es schon, dieses Leistungsnarrativ ist ja auch ziemlich jung, aber es hat so krass verfangen auf so vielen Ebenen, weil man auch eine Geschichte haben wollte, die man sich erzählt und die man auch glauben will. So.
Ja.
Gesellschaftlich nicht gut, gar nicht gut. Sollte um Respekt und und auch um dieses, ich finde, also wir sind jetzt hier in einem Gespräch, das geht uns eine Weile länger und dann kann man auch da in die Tiefe einsteigen. Normalerweise finde ich das sehr schwierig und bleib eher so auf der Oberfläche und sage so, ja, Leistung muss sich lohnen. Ne? Weil wir halt einfach eine Erbengesellschaft immer mehr werden, wo ja, habe ich ja schon gesagt, mehr als die Hälfte aller Vermögen wird vererbt und verschenkt. Aber tatsächlich, wenn man sich mal so anguckt, irgendwie, worum sollte es eigentlich in unserer Gesellschaft gehen, würde ich sagen, naja, Beitrag zur Gesellschaft bemisst sich vielleicht nicht unbedingt immer nur, wer erzielt die höheren Einkommen.
Mhm.
Wen haben wir während Corona beklatscht? Mhm. Wer macht die ganze Care-Arbeit in Deutschland?
Ja.
Wir haben diesen gigantischen Gap irgendwie, was machen Frauen, was machen Männer, aber wer wird gut und wer wird schlecht bezahlt?
Ja.
Und wer ist am Ende vermögend? Es sind vor allem Männer, es sind alte, weiße Männer aus dem Westen, so polemisch das doch mittlerweile aufgeladen ist.
Ja.
Aber es gibt auch da Millionäre unter dem Mikroskop, ein Paper vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die haben sich die MillionärInnen in Deutschland angeschaut und das ist deren Ergebnis. So,
ja.
Kann man nicht schönreden oder anders reden.
Ja, glaube ich. Oder nicht glaube ich, weiß ich. Es gibt auch Dirk Oschmann, das Buch, das ja auch zu Recht dann, oder das zu Recht ist, ich kriege ja nicht mit allem mit, aber es ist schon, dass er den Finger in die Wunde legt und Ost und West nochmal, ne, also der Osten eine westdeutsche Erfindung oder so heißt es, glaube ich. Und da spricht er eben auch davon, dass, oder was ja als bekannt ist, ne, dass auch die CEOs im Osten eher dann Westler sind und alles,
boah,
was man
ey,
so. Ne,
also ja, voll gut, dass du das ansprichst, weil darüber reden wir viel zu selten, ne, diese nach wie vor extrem krasse Ungleichheit zwischen Ost und West. Weil wir ja immer so tun, als wäre das halt alles nur gewesen, weil da drüben gab es Kommunismus oder Sozialismus oder so. Ja, gab es. Und dann gab es aber auch den Westen, der halt wirklich das System oktroyiert hat, nicht ein Interesse daran bekundet hat, das Beste aus zwei Welten zusammenzuführen, sondern gesagt hat so, die DDR ist gescheitert, aber zum Glück haben wir ein ganz tolles kapitalistisches System. Dann wurde die Treuhand gegründet. Eigentlich sollte das Vermögen, das gemeinsam von der gesamten Bevölkerung aufgebaut wurde, über all die Jahre dann auch gleich und gerecht verteilt werden, wurde aber an die Meistbietenden verkauft.
Schon.
Blöd gelaufen, weil im Osten hatten die Menschen halt nicht das meiste zu bieten. Das heißt, dass am Ende des gesamten Vermögens im Osten 85% an Leute aus dem Westen gegangen sind, weitere 10% sind an internationale Investoren gegangen und nur 5% des Vermögens von Ostdeutschen ist in den Händen von Ostdeutschen geblieben.
Ja.
Und dann, Moment, hatte das irgendwas damit zu tun mit dem Erstarken der AfD und dass Menschen sich halt vielleicht nicht repräsentiert fühlen und so weiter und so fort. Also
ja.
Das sind Effekte so, das sind Faktoren, die gehen Hand in Hand.
Das glaube ich auch. Also gehen Hand in Hand, wobei wir natürlich jetzt auch nicht zu sehr das Wählen von Rechtsextremisten oder so. Also klar, die wirtschaftliche Grundlage und eben die sage ich mal, Ungerechtigkeit auch, die auf jeden Fall besteht zwischen nicht nur Regionen, aber auch Milieus und so. Also auch Wutbürger, eine Hashtag Wutbürger, dass man sagt, okay, die haben halt echte Probleme, ist ja irgendwie okay, dass jetzt Leute wie Björn Höcke wählen und so, ne? Also das ist ja irgendwie...
Nee, natürlich nicht.
Man sieht sich auch, da gab es ja auch neulich eine Studie vom DEW, dass von der Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik der AfD würden unter anderem AfD-Wählerinnen am meisten leiden. Also darunter würden
AfD. Also, super weil, spannend, aber eben, wie viele Menschen lesen halt Parteiprogramme? Ich musste das machen. Ich habe die halt analysiert nebeneinander gelegt, weil mich auch interessiert hat, deren Konzepte von Ungleichheit und wie sie dem entgegenwirken wollten. Und es war eine sehr schnelle und kurze Analyse. Weil einfach das Wort Ungleichheit gar nicht vorkommt, zum Beispiel im Programm. Okay. Und wenn du dir dann eben halt die Wirtschafts- und Finanzpolitik anguckst, dann ist das ja zurück in die Steinzeit oder was ist los. Also Steinzeit ist jetzt ein bisschen zu weit gegriffen, aber ne, Frauen aber an der Herd, viele Kinder, es ist so, das fand ich so unfassbar genial. Adam Tooze, den finde ich ja ganz grandios. Der ist Historiker an der Columbia University in den USA, spricht aber auch fließend Deutsch und ist immer wieder deswegen halt auch auf Veranstaltungen zugegen. Und letztens auch bei Fiske Future, und er meinte, ich musste so lachen und mich zusammenreißen an dieser Stelle, dass zum Glück hat die AfD nicht verstanden, wie die NPD damals funktioniert hat. Und so im Sinne von, unter Hitler war das halt einfach noch so, dass die damals halt wirklich eine sehr, sehr starke Politik im Sinne auch der kleinen Leute gemacht haben. Die
NSDAP haben, meinst du,
NSDAP, oder was? Genau. Ja. Die haben halt damals wirklich es geschafft, dass die Leute, also dass dann halt die Wirtschaft wieder angekurbelt wurde. Natürlich ist das jetzt sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Kann man diesem fetten, geilen Schinken von Adam lesen, kann man auch ein braunes Erbe von David DeYoung nochmal nachlesen. So.
So viele Buchtipps, ich versuche die...
Sorry, die Sache ist die, mir wurde letztens angetragen, dass ich das immer noch aus einer Unsicherheit heraus mache.
Ich finde es nicht, ich finde es gut.
Ich mag das auch gerne, aber im Sinne von...
Ich fühle mich auch so, als würde ich Hausaufgaben bekommen.
Nee, so, weil mir halt häufig unterstellt wird, gerade wenn ich eben halt auch mit Konservativen diskutiere, ist ja schön und gut ihre Meinung. Und dann denke ich mir so, nee, Digi, das hat mit meiner Meinung genau gar nichts zu tun. Ich bin Wissenschaftlerin, als solche möchte ich anerkannt werden.
Yeah, yeah.
Und aus der so Perspektive heraus, aber auch, weil ich es immer geil finde, ich bin halt, was Literatur angeht, ich liebe Studien und Bücher zu der Thematik lesen. So. Das ist halt echt, ich finde es auch einfach nur geil, dass man dann halt am Ende sagt, so ja, mein Job ist es, keine Ahnung, zu promovieren oder jetzt als Postdoc zu lernen oder irgendwelchen weiteren Büchern zu arbeiten. Das ist ja für mich einfach ein Traumjob. So. Ich lese, denk drüber nach, dann schreibe ich was dazu. Geil. Aber deswegen sitzen halt diese ganzen Titel einfach noch frisch da.
Nein, ich finde es mega. Ich finde es richtig gut. War keine Kritik. Also konstruktive höchstens. Da muss ich auch an den traurigen Zwischenfall neulich mit Herrn Lindner denken. Da wurde auch irgendwie, ging es auch erst Studien zeigen. Und dann sagte er so, das glaube ich nicht oder so.
An diese Studien glaube ich nicht.
Genau, und das sind wir wieder auch ein Thema, das mich lange beschäftigt hat, auch auf und Buchlänge, das Wahrheit und gefühlte Wahrheiten. So, dass dann so quasi, ja, das, was wir in der Wissenschaft probieren herzustellen, eben eine Annäherung an die Wirklichkeit, eine richtige, eine wahre Beschreibung der Wirklichkeit. Und dann kommt halt irgendwer anders und sagt, ach, glaube ich nicht, fühle dich ganz anders.
Also ganz ehrlich, das ist eines Bundesministers nicht würdig, so zu argumentieren und zu sagen, an diese Studien glaube ich nicht. Und ich weiß, welche Studien er meint, weil ich, ja.
Glaubst du an sie?
Pass auf, das Ding ist ja, es gibt ja, wie bei der Klimaforschung, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, um das mal so nebeneinander zu legen. Wobei ich das jetzt nicht quantitativ belegen kann. Aber es gibt ja auch in der Klimaforschung, gibt es ja immer noch LeugnerInnen, die sagen, das ist ja gar nicht irgendwie auf die Menschen zurückzuführen. Ne? Unser Klimawandel, unsere Klimakrise. Und dann können sich dann halt auch Leute da hinstellen und sagen, nee, weil ich berufe mich auf Studie XY. Ja. Wenn man die Studien aber nebeneinander legt, dann sieht man, okay, hier sind extrem viele von führenden WissenschaftlerInnen, die sind intersubjektiv nachvollziehbar mit einer guten Methodik, bla bla. Mhm. So. Und daneben gibt es aber auch so ein paar faule Dinger. Und kann man dann sagen, das ist auch eine Studie.
Ja.
Und ähnlich ist meines Erachtens, weil ich kenne auch die Studienlage zu dieser Frage, weil die mich auch sehr, sehr beschäftigt und ich da jetzt auch sehr viel in diese Richtung gelesen habe. Ja, es gibt vereinzelte Studien, die das irgendwie halt schwächer darstellen oder noch anderen Fokus legen. Aber du liest dann, und das kann ja jeder gerne für sich selber machen, der eine Stunde oder zwei hat. Man kann das ja gerne recherchieren. Du wirst am Ende einfach halt im Verhältnis, keine Ahnung, vielleicht 19 zu 1 oder so, Studien finden, die genau das nachweisen. Und dann irgendwie halt so die eine Rosine sich zu picken, würde ich sagen, so, Alter, ganz ehrlich, Das ist viel zu gefährlich und was ich ja auch richtig witzig finde, das haben auch die Leute vom Dezern der Zukunft wunderbar zusammengefasst. Am Ende des Tages schneidet sich Lindner mit selbst ins Fleisch. Weil nämlich es bei der FDP ja beispielsweise auch darum geht, werden die über die 5% kommen, ja oder nein?
Ja.
So, und wenn du dann aber eben halt so ein Erstarken von rechts hast und diese Zersplitterung hast und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die FDP aus dem Bundestag fliegt. Ich bleibe jetzt mal hier sehr neutral als Wissenschaftlerin und äußere mich nicht weiter dazu. So, aber es gibt auch Studien, die halt zeigen, dass es für die FDP von Nachteil ist, wenn sie halt so weiter agiert. So, weil sie könnten ja auch anders. Und gerade Lindner, das Finanzministerium ist so groß, so mächtig, so wichtig. I don't get it. Es tut mir echt richtig leid und weh, das dann eben halt zu sehen. Ob das denn jetzt die Schuldenbremse ist, die reformiert werden müsste oder eben halt das Bashing, was er betreibt, wo er dann auch die Leute, ich sag mal, unten die Leiden auch noch gegeneinander dann treten lässt. Mhm. Ja gut, ich habe nicht viel von ihm erwartet, aber so wenig dann auch wieder nicht.
Ja, da bin ich bei dir. Ich finde, ich bin auch gut, von der FDP bin ich jetzt nicht in. Mhm. Oder vielleicht bin ich doch von der FDP enttäuscht. Und man hat gedacht, okay, dann macht man das halt zähneknirschend und die kriegen das schon irgendwie hin. Aber du hast schon gesagt, der Schwanz wackelt mit dem Hund und oder der Stock in den Speichen macht die Politik so ein bisschen. Aber das ist vielleicht ein eigenes Thema. Vielleicht enden wir so konstruktiv. Wir haben schon einige konstruktive, glaube ich, Gedanken drin gehabt. Wir haben Wissenschaftskommunikation und überhaupt darauf hinweisen, auf Missstände, auf falsche Erzählungen, die eigentlich gar nicht stimmen oder die sich gar nicht belegen lassen und so. Aber noch ein bisschen weiter gedacht. Was machen wir denn jetzt, Martina? Also es gibt so viel Ungleichheit und ich will die Leute nicht komplett deprimiert hier aus dem Podcast rauslassen. Von ja, es ist alles schrecklich, ja, die Reichen herrschen und unterdrücken die Armen und dann gibt es noch Desinformation über Armut und die Armen gehen immer weniger wählen. Also vielleicht können wir uns noch ein, zwei Gedanken machen, wie das Ganze hier so positiv, konstruktiv oder deine Handlungsaufforderung. Es muss ja jetzt auch keine schöne Rederei im Sinne von Zwangsoptimismus sein, aber vielleicht fällt, was können denn die Leute tun, die hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was kann man denn machen, wenn man denkt, okay, das ist alles ein bisschen scheiße, auf gut Deutsch gesagt.
Ich glaube schon an das Prinzip Druck. Also ganz einfach im Sinne von, bevor die Politik sich bewegt, wo es ja auch sehr, sehr viel um Opportunität, also um Macht geht und was ist für mich dann irgendwie das Beste und so, was kann ich rausholen, wenn die Menschen halt auch wirklich aufzeigen, so geht's einfach nicht weiter. Ja. Also wir haben das gesehen, ganz stark bei Fridays for Future kann man ja halten, was man will von, ob wie effektiv es war, aber das Thema kam auf die politische Agenda.
Auf jeden Fall.
So, und die Leute sind auf die Straße gegangen und sie haben halt der Politik gezeigt, es kann so nicht weitergehen. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir ein bisschen vom Ziel her denken und überlegen, so nachdenken, was haben wir eigentlich vor mit unserer Gesellschaft? Was ist uns wichtig? Ist wirklich Wirtschaftswachstum das Wichtigste oder haben wir eher Bock auf zum Beispiel Solidarität?
Gemeinwohl. Zum Beispiel,
ja, oder auch Demokratie ganz einfach so. Und dass wir uns auch einfach nicht mehr blenden lassen von diesen ganzen Erzählungen. Dass wir also auch immer wieder aufzeigen, so nee, also ich glaube wirklich, der nächste Schritt klingt jetzt, also ich könnte jetzt weit ausholen, aber ja, naja, ich meine halt so, ich glaube, was jetzt wirklich, wirklich elementar ist, ist halt erstmal den Neoliberalismus auf den Scheiterhaufen der Geschichte zu packen.
Mhm.
So, und das bedeutet aber auch, dass man diese Narrative nicht mehr schluckt, die allesamt neoliberal sind. Und dass man dann auch einfach dann aufzeigt und sagt so, ey, ganz ehrlich, ich spiele hier doch kein Bullshit-Bingo mit euch.
Ja.
So, und
der Freiheitsbegriff auch, ne? Der Freiheitsbegriff, der eigentlich immer so nur als wirtschaftsliberaler Freiheitsbegriff gilt, als hyperindividualisierter Wirtschaftsliberal. Das habe ich ein bisschen probiert in meinem Buch auch dann, das zu dekonstruieren, ne? Das zu sagen, ja. Hey, die Freiheit, die wir so oft hören, das ist eine Pseudo-Freiheit, das ist keine Gemeinwohl. Und ich bin da voll bei dir. Ich finde, wir sollten Solidarität, Gemeinwohl, das Miteinander, das Zwischeneinander, auch Chancen oder dass man Chancen schafft und auch so vieles, wenn man sagt, biografisch, die wenigsten sagen, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, aber ich glaube, die ganz Ehrlichen unter uns probieren das manchmal. Und auch persönlich auf meine Biografie. Ich war sicherlich auch oft zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und hat jemand gesagt, hey, bewirb dich doch da oder schreib doch da oder reich da was zu einem Literaturpreis ein. Und dann habe ich den bekommen, irgendwie aus Zufall. Einfach nur, weil jemand im Nebensatz irgendwas zu mir gesagt hat. Und ich habe es dann gemacht. Und ganz viele Nebensätze nehmen wahrscheinlich nicht wahr. Aber vielleicht könnte man die Leute produktiv und konstruktiv animieren, anderen Chancen zu geben oder anderen mehr Möglichkeiten zu geben. Und auf der anderen Seite Chancen wahrzunehmen, wo man sie sieht, aber auch die großen Probleme in Angriff zu nehmen.
Es ist Viel, das sind natürlich viele Hausaufgaben, aber ich glaube überhaupt so wieder auch sich selber auch wahrzunehmen als ein mächtiges Individuum, weil auch das ist etwas, was der Neoliberalismus einem abgesagt hat, dass man selber ja nicht was verändern könne, ne? Dass die Wirtschaft diejenige ist, die der Politik halt die Hausaufgaben diktiert. Nee, Mann, in der Demokratie ist es der Demos.
Der Markt regelt.
Es ist, ja, aber es ist halt am Ende des Tages ist es das Volk, ja. So komisch das auch immer noch in meinen Ohren klingt und auch so altbacken, aber auch einfach Gegenrede zu leisten gegen das Neoliberale, auch einfach zu zeigen, so das ist das, was mir wichtig ist, aufzustehen, solidarisch zu sein, nicht nur das eigene kleine Süppchen zu kochen, sondern auch zu schauen, so wie sehr wir wirklich in einem und demselben Boot sitzen, weil das ist auch etwas, was zum Beispiel halt in Triggerpunkte aufgezeigt wird, so es gibt immer noch nicht diese, keine echte soziale oder soziales Milieu oder Klassenzugehörigkeit wird so nicht empfunden. Hm. Man bleibt halt innerhalb der kleinen eigenen Thematiken und das ist auch etwas Neoliberales, dieses Silo-Denken. Also zum Beispiel auch, dass keine Ahnung, Ungleichheit auch nur etwas ist, was innerhalb der Politikwissenschaft so und innerhalb der Wirtschaftswissenschaften so irgendwie erklärt werden kann und dann muss man das aufbrechen und sagen, nee, warte mal, das ist zu groß und zu wichtig.
Ja.
Und es bezieht so viele Leute mit ein. Wir müssen dieses Silo-Denken, dieses jeder ist nur bei sich selber halt auch aufbrechen. Margaret Thatcher hat mal gesagt, there is no alternative. Ich bin der Meinung, there are plenty alternatives, dass wir uns das wieder bewusst machen. There is no society. Ey, da ist sowas von der Gesellschaft da. Und die hat auch gefälligst solidarisch und geil zu sein, so, weil das ist das, was uns auch insgesamt dann stark macht. Nicht irgendwie Survival of the Fittest oder irgendwie so ein Quatsch. Und in diesem Sinne solidarisch dann auch zu sein, auch protestieren zu gehen, auch wenn es nicht nur das eigene Anliegen ist, aber auch Gegenrede zu halten, wenn dann halt sowas kommt und aber auch wirklich anzunehmen, so, es ist eine Generationenfrage. Ich diskutiere auch viel mit älteren Menschen und mache denen immer wieder klar, ist ja schön und gut, dass deine Leistung was gezählt hat, aber in meiner Generation ist das anders und aus der eigenen Perspektive halt heraus auch aufzuzeigen, so, wenn wir so weitermachen, dann haben wir bald keine Demokratie mehr. Und,
soll es doch positiv enden.
Mensch. Sorry, aber ich will halt auch sagen, the solutions to the problem lie in our hands. Das ist eins meiner Lieblingszitate überhaupt schon aus besser. All den Jahren. Ja, von Anthony Atkinson. Es ist halt so, wenn Ungleichheit ein politisches Problem und Phänomen ist, dann ist es auch politisch und gesellschaftlich zu lösen. Und das ist geil und das gibt Hoffnung, weil es so viele Dinge gibt, die wir machen können. Der Druck muss aber auch aus der Gesellschaft zuerst einmal herauskommen.
Das war besser, dankeschön. Viel, viel optimistischer.
Sorry.
Nein, mega cool, mega cool. Ja, dankeschön, Martina. Also als kleinen Abgesang hier, folgt Martina im Instagram auf jeden Fall. Persönlicher Account ist cool, aber auch ungleichheit.info ist auf Insta, ist auf der Website erreichbar. Und ja, also seid aufmerksam, was Ungleichheitsthemen angeht, seid aufmerksam für die Schere zwischen Arm und Reich. Ich hoffe, wir konnten heute so ein kleines bisschen diese Themen anschneiden und ja, ich höre schon raus, wir hätten noch weiter quatschen können, aber für heute vielleicht war es das. Ich werde euch ein paar Tipps in die Notes geben, auf jeden Fall nochmal, was wir hier besprochen haben. Und ganz, ganz herzlichen Dank, Martina, dass du heute da warst.
Danke dir.
Und
für den Champagner, aber auch für das interessante, schöne Gespräch.
Ja, es ist ein Hin und man spielt sich die Bälle hier so zu. Gedanken gegen Champagner ist der Tausch. Und ja, also ganz viele Grüße und bis bald.